erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Erst vor einer Woche hatte ein schwerer Brand im Zentrum von Gran Canaria hunderte Helfer in Atem gehalten. Jetzt gibt es genau im gleichen Gebiet ein noch viel schlimmeres Feuer auf der Insel. Dieser Brand in den Bergen ist am Samstag ausgebrochen und mittlerweile außer Kontrolle geraten. Das Feuer überfordert die Einsatzkräfte, sagen die Behörden. Bei bis zu 50 Meter hohen Flammen wird es für die Feuerwehrleute immer schwieriger zu arbeiten. 9000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die klassischen Touristengebiete sollen nicht betroffen sein. Natalia Bachmeier.
Vega de San Mateo, eine Kleinstadt im Zentrum von Gran Canaria. Schon vergangene Woche kamen Menschen aus den umliegenden Dörfern hierher. Jetzt sind es im gesamten Brandgebiet etwa 9000, die ihre Häuser vorsorglich verlassen mussten, meldet die Regionalregierung. Eine Touristenhochburg sind die Dörfer im Inselinnern nicht. Das Feuer hat vor allem Einheimische getroffen. Jetzt sind sie bei Verwandten oder bei Freunden untergebracht oder, wie hier in Vega de San Mateo, in der Turnhalle und im Bürgerzentrum. Ich bin 47 Jahre alt und habe das noch nie erlebt. Und die Leute hier, die älter sind als ich, sagen dasselbe. Dieses Jahr, es ist einfach verrückt. Wir wissen nichts und ich habe noch meine ganzen Tiere im Dorf. Ein Hund, Vögel, kleine Ziegen. Seit Samstag sind Feuerwehrleute und Soldaten wieder im Dauerdienst. Es ist schon der dritte Brand seit vergangener Woche. Mittlerweile wechseln sich mehr als 1000 Einsatzkräfte in Tag- und Nachtschichten ab. Auch aus der Luft sind die Löscharbeiten schwierig geworden, weil die Flammen an manchen Orten 50 Meter hochschlagen. Jetzt geht es darum, das Feuer so gut es geht zu begrenzen, damit es nicht auf Ortschaften übergreift. Heute und morgen sind die entscheidenden Tage. Da wird sich zeigen, wie das Feuer weiter verläuft. Das heißt aber noch nicht, dass es nach 48 Stunden gelöscht ist. Solche Brände können noch Tage andauern. Die Brände der vergangenen Woche waren wahrscheinlich fahrlässig ausgelöst worden. Dieses Mal vermuten die Behörden, könnte es bewusste Brandstiftung gewesen sein. Das Feuer hat mittlerweile auch auf einen Naturpark übergegriffen. Ob und wann es beherrschbar wird, hängt neben den Temperaturen auch von den starken Winden ab, die die Löscharbeiten immer wieder erschweren.
In deutschen Großstädten eine bezahlbare Wohnung zu finden, ist immer schwieriger geworden, oft sogar unmöglich. Die Mieten steigen weiter. Die Bundesregierung versucht nun, den Markt mit Hilfe der Mietpreisbremse zu regulieren. In Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt, wie zum Beispiel in München, dürfen die Mieten bei einer Neuvermietung nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die Mietpreisbremse gilt also nicht in jeder Stadt, sondern vor allem da, wo Mieten stark steigen. Eigentlich sollte das Gesetz nur bis nächstes Jahr in Kraft bleiben. Es wird nun aber bis 2025 verlängert. Und Mieter sollen zu viel gezahltes Geld bis zu 2,5 Jahre rückwirkend zurückbekommen können. Mirko Seekamp.
Dominik und Jonas ist es lange nicht aufgefallen. Erst ein Jahr nach ihrem Einzug in die gemeinsame WG merken die Jungs, sie zahlen etwa 30% zu viel. Circa 200 Euro pro Monat. Ein Verstoß gegen die Mietpreisbremse.
Es war natürlich erstmal quasi wie so ein Schock, weil diese Prozentzahl so, wenn man es gedacht hat, also man kann doch nicht auch bei einer Neuvermietung so viel draufschlagen, geht doch gar nicht.
Geht gar nicht, so urteilt auch das Gericht. Der Vermieter muss die Miete senken. Das bisher zu viel gezahlte Geld kann er aber behalten, etwa 2000 Euro. Das soll sich mit der verschärften Mietpreisbremse jetzt ändern. Der Koalitionsausschuss hat sich geeinigt, nicht nur die Mietpreisbremse wird um 5 Jahre verlängert, sondern Mieter sollen zudem zu viel gezahlte Miete bis zu 2,5 Jahre nach Vertragsabschluss zurückfordern können. Die SPD zufrieden.
Das sind immer Schritte auf dem Weg in die richtige Richtung, was so mit Konservativen geht.
Beim Koalitionspartner klingt das so.
Entscheidend ist, dass die ideologischen Debatten um Enteignungen oder Mietpreisdeckel, dass die vom Tisch sind.
Auf dem Tisch ist jetzt die erneuerte Mietpreisbremse, bei der weiterhin die Bundesländer entscheiden, ob sie sie anwenden. Kritik von Seiten der Vermietervertreter.
Die Mietpreisbremse hat immer zwei Teile gehabt. Der erste Teil war, die Mietkosten zu dämpfen. Und der zweite Teil war eine Verpflichtung an die Länder und an die Kommunen, dann auch zu zeigen, was sie denn tatsächlich tun, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.
Dazu sei im Gesetzesentwurf nichts zu finden. Aber auch Linke, Grüne und FDP sind sich in einem einig. Mehr Bauland muss her. Der Vorschlag der Liberalen?
Man muss bauen. Deshalb wäre es sinnvoll gewesen, rechtliche Voraussetzungen zu erleichtern, um Bauland auszuweisen, steuerliche Investitionen zu erleichtern, insgesamt Bürokratielasten am Wohnungsmarkt zu senken.
Ob Dominik und Jonas ihr Geld rückwirkend zurückbekommen, ist unklar. Denn noch ist nicht entschieden, ob das neue Gesetz auch für Fälle vor dieser Änderung gilt. Auf jeden Fall wünschen sie sich wie viele faire Vermieter und bezahlbaren Wohnraum.
Es ist die erste Auslandsreise von Annegret Kramp-Karrenbauer als neue Verteidigungsministerin. Und es geht wohl auch um ihr Profil. Denn diese Reise führt sie gleich in das Krisengebiet Nahost. Zunächst besuchte sie Jordanien. Dort unterstützen deutsche Soldaten das internationale Bündnis im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat. Dieses Mandat läuft Ende Oktober aus. Die Verteidigungsministerin will das Mandat nun verlängern. Das bedeutet aber, es könnte Streit in der Koalition geben, denn die SPD lehnt in weiten Teilen eine Fortsetzung ab. Stefan Stuchlik.
Ministerin vor Tornado. Annegret Kramp-Karrenbauer lässt sich zeigen, womit Deutschland den Anti-IS-Einsatz in Jordanien unterstützt. Die Frage ist nur, wie lange noch? Denn viele halten den IS in der Fläche für besiegt. Nein, die Bundeswehr müsse bleiben, sagt die Ministerin.
Der IS arbeitet weiter, ist weiter aktiv und alle haben die Meinung geteilt, dass wenn sozusagen der Druck auf den IS nachlässt, dass dann seine Strukturen sofort wieder erstarken werden und dass das eben auch zur Instabilität der gesamten Region hier beiträgt.
Mit über 2000 Tornado-Aufklärungsflügen hat die Bundeswehr die Anti-IS-Allianz von hier aus unterstützt und Partnern wie den USA Luftbilder etwa möglicher Ziele im Kampf gegen den IS geliefert. Nur das Mandat dafür läuft im Oktober aus. Viele in der SPD meinen, damit sollte der Einsatz grundsätzlich auch beendet sein.
Genauso ist es ja beschlossen worden. Und bisher hat das Verteidigungsministerium auch diese Auffassung vertreten. Wenn es neue Argumente gibt, müssen wir diese diskutieren. Aber zunächst mal gilt, Ende Oktober ist Ende des Mandats.
Setzt sich die SPD gegen die Ministerin und CDU-Vorsitzende durch, dann müsste man hier bereits im Herbst über einen Bundeswehrabzug nachdenken.
Bislang hatte die Bundesregierung keine klare Linie, wie man mit deutschen IS-Anhängern in den Gefangenenlagern in Syrien und dem Irak umgehen soll. Was tun mit deutschen Frauen, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben? Was tun auch mit ihren Kindern? Im Juli nun hat ein deutsches Gericht entschieden, dass drei Waisenkinder und ein Baby von der Bundesregierung zurückgeholt werden müssen. Und das ist nun geschehen. Es war eine minutiös geplante Aktion, die auch hätte schiefgehen können. Daniel Hechler.
Abfahrt in Richtung Deutschland. Drei Waisenkinder und ein krankes Mädchen, von der Öffentlichkeit abgeschirmt, auf dem Weg ins Land ihrer Eltern. Die schlossen sich einst der Terrormiliz IS an, starben oder gerieten in Gefangenschaft. Erstmals holt die Bundesregierung Kinder aus Syrien nach Deutschland. Nach schwierigen Verhandlungen mit der kurdischen Selbstverwaltung und auch auf Druck ihrer Großeltern in Deutschland.
Es ist sehr erfreulich, dass vier deutsche Kinder, die sich bisher in Nordsyrien in Gewahrsam befunden haben, heute das Land verlassen konnten. Und wir werden uns dafür einsetzen, dass auch weitere Kinder Syrien verlassen können. Es handelt sich im Wesentlichen um Kleinkinder und deren Unterbringung dort ist alles andere als optimal.
Eingesperrt in Lagern unter unhaltbaren Zuständen. Allein im Al-Hol-Camp leben 75.000 Menschen dicht gedrängt, viele IS-Anhänger. Die Hygiene katastrophal, die medizinische Versorgung schlecht. Krankheiten breiten sich aus. Auch deutsche Minderjährige wachsen so auf. Die kurdische Selbstverwaltung ist hoffnungslos überlastet, drängt schon länger darauf, dass die Bundesregierung deutsche Kinder zurücknimmt. Letztlich sind diese Kinder Opfer von Extremisten und deren furchtbarer Ideologie. Wenn wir sie im Camp noch länger behalten, werden sie nicht nur für uns eine Gefahr, sondern irgendwann auch für ihre Heimatländer. Der Druck auf die Bundesregierung steigt, weitere Deutsche aus Syrien zurückzunehmen. Die Übergabe heute war erst der Auftakt.
Der Tag nach dem Selbstmordanschlag in einer Hochzeitshalle in Kabul. Ein Attentäter hatte sich am Wochenende inmitten der Festgäste in die Luft gesprengt. 63 Menschen kommen ums Leben. Die Terrormiliz Islamischer Staat reklamiert den Anschlag für sich. Frieden in Afghanistan? Der ist weit entfernt, denn solche Anschläge und Selbstmordattentate werden ständig in Afghanistan verübt. Auch heute, am 100. Jahrestag der Unabhängigkeit von Großbritannien, gab es eine Serie von Anschlägen. Ursprünglich wollte man diesen Tag mit vielen Feiern im ganzen Land begehen. Doch angesichts des verheerenden Anschlags vom Wochenende sind die Feiern kleiner ausgefallen. Peter Gerhardt.
Eine Zeremonie heute im Verteidigungsministerium in Kabul. Mehr blieb von den geplanten Feierlichkeiten zum 100. Unabhängigkeitstag nicht übrig. Der gestrige Anschlag der Terrorgruppe IS hat wieder einmal gezeigt, die Regierung kann nicht für Sicherheit sorgen in Afghanistan, trotz markiger Worte. Die Feinde unseres Volkes sind feige und schwach. Das zeigt sich daran, dass sie eine Hochzeit attackierten, eine zivile Veranstaltung. Die Opfer waren Frauen und Kinder. Dieser Selbstmordanschlag fällt in eine Zeit, in der viele Afghanen eigentlich Hoffnung schöpften. Denn die Amerikaner stehen offenbar kurz vor einem Abkommen mit den Taliban. Diese sind die weitaus größere und mächtigere Rebellengruppe. US-Präsident Trump sagte gestern, Amerika werde große Teile der US-Truppen aus Afghanistan abziehen. Im Gegenzug sollen sich die Taliban verpflichten, Frieden mit der afghanischen Regierung auszuhandeln. Es liegt jetzt in der Hand der Taliban. Und es liegt in der Hand der afghanischen Regierung. Aber wir werden unsere Interessen schützen, indem wir eine sehr große Zahl an Aufklärern zurücklassen. Spätestens nach dem gestrigen Anschlag sind allerdings viele Afghanen nicht mehr überzeugt davon, dass ein Abkommen der USA mit den Taliban auch wirklich den lang ersehnten Frieden bringen wird.
Es waren bewegende Momente, die sich da an der ungarischen Grenze zu Österreich abspielten. Ein sogenanntes paneuropäisches Picknick am 19. August vor 30 Jahren, organisiert von der ungarischen Opposition und einer österreichischen Organisation. Es sollte in die Geschichte eingehen. Die Grenze wurde dabei für wenige Stunden geöffnet. Hunderte DDR-Bürger nutzten den Riss im eisernen Vorhang und spazierten, ohne daran gehindert zu werden, nach Österreich. Viele konnten diesen Schritt nicht glauben, hatten Tränen der Freude in den Augen, fielen sich in Österreich in die Arme. Es war die bis dahin größte Massenflucht von DDR-Bürgern. 3 Wochen später öffnete Ungarn die Grenze dann dauerhaft. Christian Limpert.
Es ist der feierliche Höhepunkt des Tages, der Gedenkgottesdienst, zu dem hochrangige Politiker und Zeitzeugen geladen sind. Ungarns Regierungschef Viktor Orban und die deutsche Bundeskanzlerin würdigen das paneuropäische Picknick, ein Friedensfest am Grenzzaun, als Weltereignis. Angela Merkel sieht Schopron als Symbol für Freiheit, Solidarität und Frieden.
Angesichts der großen Aufgaben, vor denen wir Europäer heute stehen, sollten wir uns eben genau auf diese Werte besinnen, die uns in Europa einen. Wir sollten uns stets bewusst sein, dass nationales Wohl immer auch vom europäischen Gemeinwohl abhängt.
Am 19. August 1989 öffnet sich am Grenzübergang Fertörakosch erstmals der eiserne Vorhang. 600 Menschen aus der DDR fliehen in den Westen nach Österreich. Sie waren dem Aufruf zum paneuropäischen Picknick gefolgt. Auch Marlies und Bernd Grunert aus der Nähe von Leipzig sind nach Schopron zurückgekehrt. Sie sind damals mit ihren Töchtern durch diesen Wald geflohen, über die Grenze, die lange als unüberwindbar galt.
Aber dann hier zu stehen, an dieser Stelle, endlich das geschafft zu haben, das größte Glück, was wir uns so erträumt hatten, war in Erfüllung gegangen, gesund über die Grenze zu kommen.
Grenzen und Flüchtlinge. In den Gesprächen zwischen Angela Merkel und Viktor Orban war das auch heute ein Streitthema. Kritik am Bau eines neuen Grenztaunes weist der ungarische Regierungschef zurück. Vor 30 Jahren haben wir Mauern eingerissen, damit die Menschen frei und in Sicherheit leben konnten. 30 Jahre später schützen wir die Südgrenze Europas, damit sie auch weiterhin frei und in Sicherheit leben können. Bekenntnisse zu Europa ja, Einigung in Streitfragen nein. Wirklich näher gekommen sind sich die beiden Politiker heute nicht.
Das Buch Gomorra über Neapels Camorra hat ihn vor 13 Jahren schlagartig berühmt gemacht. Roberto Saviano, der italienische Autor, hat über das Innerste der Mafia geschrieben, über Schutzgelderpressung, über Auftragsmorde und über Clanstrukturen. Es hat ihn einen hohen Preis gekostet. Saviano hält sich an geheimen Orten seitdem versteckt und steht unter dauerhaftem Personenschutz. Nun kommt ein Film in die deutschen Kinos, der auf dem Bestsellerroman des italienischen Autors basiert und an dessen Drehbuch Saviano mitgeschrieben hat. Und wieder geht es um den Camorra-Nachwuchs in Neapel, Paranza, der Clan der Kinder, zum großen Teil mit Laienschauspielern gedreht. Klaus Lesche.
Eigentlich wollen die doch nur spielen, sich stylen für den Abend im Club, ein bisschen angeben mit Markenklamotten, Mädchen beeindrucken.
Hey Süße, bist du auf Insta?
Nein.
Mann, bist du hart?
Abgeblitzt. Für den großen Auftritt brauchen Nicola und seine Freunde Geld. Möglichst viel, möglichst schnell. Dafür gibt es in Neapel nur eine Adresse, die Camorra.
Wenn ihr euch benehmt und vor allem, wenn ihr euch von den Strianos, diesen Verrätern, fernhaltet, dann dürft ihr Hasch für mich verkaufen, vor der Uni.
Echt?
Da könnt ihr absahnen.
Sie sahnen ab, doch Nicola hält sich nicht fern vom verfemten Striano-Clan. Als etliche Camorra-Bosse in Neapel verhaftet werden, wittert er seine Chance. Mit dem gleichaltrigen Agostino Striano will Nicola die Macht im Viertel an sich reißen.
Nico, das Viertel kann man nur mit Waffen übernehmen. Die wir aber nicht haben. Was willst du machen?
Eine Knarre zu besorgen ist kinderleicht. Ist nichts dabei. Die können wir beide locker fertig machen.
Senza padre, padre non si vede mai.
Nicola wächst ohne Vater auf. Es gibt auch keine andere väterliche Instanz wie den Staat, die Schule, einen Lehrer oder Priester. Diese Jugendlichen leben ohne Orientierung, ohne Bezugspunkte in den heruntergekommenen Straßen Neapels. Die Waffen für Nicolas Putsch liefert ein Camorra-Boss, der im Hausarrest sitzt. Ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Für die Gang sind die Waffen wie Aladins Wunderlampe. Sie sollen ihre Wünsche erfüllen, hier und jetzt. Die Zukunft existiert für diese Jugendlichen nicht und die Vergangenheit ist nur etwas für die Alten. Wer an die Zukunft denkt, wer plant und spart, gilt in diesen Kreisen als Verlierer. Nur die Gegenwart zählt, wie bei Instagram. Roberto Saviano weiß, was in seiner Heimatstadt Neapel läuft. In Paranza findet der Schriftsteller und Drehbuchautor großartige Bilder für diese verlorene Generation von Vespa-Gangstern, so jung und schon so kriminell. Wenn Nicola seine Freundin mit Luftballons überrascht, weht ein Hauch von Kindergeburtstag durch den Film.
Nicola ist total verkleidet. Er hat wunderhübsche Herzchen in den Augen.
Das sind die gleichen Jungs, die wenig später töten und wohl selbst bald getötet werden. Sie wollen den kurzen Rausch der Macht, nicht das lange Leben in Armut.
Starke Unwetter sind gestern Abend über die Mitte und den Süden Deutschlands hinweggezogen. Besonders heftig wütete ein Sturm im Kreis Offenbach in Südhessen. Allein hier wurden 21 Menschen verletzt, die meisten von herumfliegenden Gegenständen oder umstürzenden Bäumen. Die Feuerwehr sprach von einer Schneise der Verwüstung. Südlich von Nürnberg beschädigten umgestürzte Bäume eine Oberleitung. 400 Bahnfahrer saßen über Stunden in einem ICE fest. Sie mussten auf offener Strecke aussteigen und mit Bussen weiterfahren. An vielen Orten wurden Straßen und Autobahnen zeitweise gesperrt. Die Aufräumarbeiten dauerten stellenweise bis zum Nachmittag. Und wir blicken noch auf das Wetter für morgen. Ganz im Südosten wird es auch morgen regnerisch. Ansonsten ist von allem was dabei. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht gibt es im Süden regional Regen, in Nordseenähe einzelne Schauer, sonst ist es meist trocken. Am Tag regnet es im Süden und Südosten zum Teil ergiebig, am Nachmittag gebietsweise auch im Osten. Sonst Sonne, Wolken, im Nordwesten einzelne Schauer oder Gewitter. Im Süden werden örtlich nur 16, in der Niederlausitz bis zu 27 Grad erreicht. In der Nacht zum Mittwoch Tiefstwerte zwischen 15 und 5 Grad.
Das war das Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau mit Linda Zervakis sehen Sie gegen 2:10 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut, wenn Sie mögen. Bis morgen.